Für mich ist das Leben viel wertvoller geworden, seitdem ich mich mit dem Tod beschäftige. Ich tue mir nicht mehr alles an, ja. Ich gucke genau, was esse ich, was fülle ich in mich hinein. Auch an anderen Dingen, ne? Welche Bücher lese ich? Welche Informationen ziehe ich mir rein? All diese Dinge haben sich bei mir verändert.
Lebenskunst, der Podcast für die zweite Lebenshälfte. Gesund und bewusst bis zum Schluss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lebenskunst-Podcast für die zweite Lebenshälfte. Mit diesem Podcast möchte ich dich zu einem gesunden und bewussten Lebensstil inspirieren, der es dir ermöglicht, dein Altwerden bei bester Gesundheit zu erleben. Ich bin Isabel Brandau, Lebenskünstlerin, 41 Jahre alt, arbeite seit 11 Jahren selbstständig als Coach in Berlin, bin Ernährungsexpertin und angehende Beraterin für psychosomatische Medizin. Und du bist hoffentlich gut ins neue Jahr gestartet und hast dich womöglich auch astrologisch auf dieses verrückte Wassermannjahr und Zeitalter von der Astrologin Ilona Clemens in der letzten Folge eingestimmt und freust dich jetzt auf ein typisches Thema in dieser Zeit, in dieser Folge, das ja unter anderem zum Saturnprinzip bzw. zum Sternzeichen Steinbock gehört, das ja von der Saturnenergie geprägt ist, nämlich das Thema Tod und Sterben. Und falls du dich jetzt gerade fragst, was hat sie jetzt denn? Saturnenergie, Tod, Sterben, Steinbock? Dann hör dir doch gerne die Folge 34 zu den 12 Urprinzipien an und natürlich auch die Neujahrsfolge mit der Astrologin Ilona Clemens. Da gehen wir nämlich auf diese Prinzipien ein, beziehungsweise das Sternzeichen Steinbock, das ja aktuell seine Zeit hat und die Aufgabe hat, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und ja, ich denke, was könnte wesentlicher sein als das Lebensende, das uns ja alle früher oder später ereilt? Und ich freue mich schon auf dieses Thema im Lebenskunst-Podcast, seit ich den Plan hatte, einen Podcast zu starten. Und wenn du mir schon länger hier als Hörer folgst, dann hast du viele Folgen zum Thema gesunde Ernährung und überhaupt gesunden Lebensstil im Allgemeinen von mir geboten bekommen. Und ein gesunder Lebensstil oder eben auch Lebenskunst, wie ich es ja nenne, besteht für mich allerdings nicht nur aus Ernährung und Sport. Ich würde sogar sagen, dass es viel relevanter ist, welche Farben unsere Gedanken haben, wie bewusst wir durchs Leben gehen, was, by the way, natürlich sehr stark mit der Ernährung zusammenhängt, denn wenn man oft dunkle Gedanken hat, mal als Beispiel, dann kann das auch daran liegen, dass im Darm zu wenig vom Glückshormon Serotonin gebildet wird. Das wiederum kann sich nur bilden, wenn wir über die Ernährung die Vorstufen für dieses Hormon zu uns nehmen. Okay, aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass eine gesunde Ernährung nicht automatisch gesunde Beziehungen zu seinen Mitmenschen hervorbringt oder die Angst vor dem Tod nimmt. Und mit so essentiellen Lebensfragen darf man sich aus meiner Sicht ein Leben lang auf verschiedenen Ebenen auseinandersetzen. Und ich denke, es wird Zeit, den Tod ins Leben zu holen, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil darum geht es doch gerade in dieser seltsamen Zeit, wo wir alle unser Leben zurückgeschraubt haben, um entweder selbst nicht zu sterben oder andere nicht zu gefährden. Ja? Das Leben findet derzeit für viele ja tatsächlich isoliert statt, in den eigenen vier Wänden, mit permanenter Angst. Und man könnte es auch so sagen, ne? Also wir verweigern das Leben, um nicht zu sterben. Ob das ein kluger Weg ist, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Mögliche Alternativen werde ich dann aber mal in einer anderen Folge thematisieren und besprechen. Doch auch mit meinem heutigen Interviewgast, der Sterbebegleiterin Yvonne Gerber, sind wir zum Ende des Podcasts zu einer gemeinsamen Analyse dieser Situation gekommen. Wer ist Yvonne Gerber? Ja, für mich ist sie eine der faszinierendsten Frauen, die ich seit langem kennengelernt habe. Sie hat eine sehr besondere, warme und weibliche Ausstrahlung, ist sehr herzlich und lebensfroh und auf der anderen Seite auch sehr geheimnisvoll. Und ich glaube einfach, sie scheint mit sich im Reinen zu sein, das Leben einfach so anzunehmen, wie es kommt. Und als selbstständige Sterbebegleiterin schreibt sie auf ihrer Homepage: Ich liebe das Leben und ich liebe Menschen. Doch Fakt ist, dass das Leben irgendwann zu Ende geht. Ich betrachte den Tod sozusagen als Ziel des Lebens und meine Vision ist es, Menschen dabei zu unterstützen, wieder einen natürlichen Zugang zu diesem Thema zu finden, damit es leichter wird, sich damit auseinanderzusetzen. Ich selbst durfte schon in den Genuss ihrer Arbeit kommen, als ich ihren Workshop mit dem schönen Titel »Den Tod ins Leben holen« besucht habe. Und den Titel habe ich eben auch dieser Podcast-Folge gegeben. Ich wusste damals schon bei dem Workshop, dass ich eines Tages Yvonne interviewen werde. Und heute ist es endlich soweit. Ich freue mich, wenn du diese Folge vielleicht am besten in Ruhe hörst, dir die Zeit einfach dafür nimmst, die dieses Thema auch braucht. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Interview sehr lebendig geworden ist, sehr unterhaltsam auch geworden ist. Und das ist auch gut so, weil der Tod, der ist ja Teil des Lebens und das Leben ist lebendig. Viel Freude mit diesem lebendigen Interview. Ja, liebe Yvonne, vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier ein Interview zu geben zu diesem besonderen Thema, das Lebensende, der Tod, das Sterben. Und mich interessiert es brennend und ich denke, die Hörer auch. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen, dass es so einen großen Raum in deinem Leben einnimmt?
Ja, toll, dass du so neugierig bist, Isabel, und ich hoffe auch viele andere Menschen. Das ist ganz lustig gewesen eigentlich. Das war 2008. Und in einer Physiotherapie, wie sich herausstellte, war es auch ein Yoga-Studio. Und dort auf der Toilette habe ich das Buch Leben nach dem Tod gefunden von Raimund Moody. Und ich war sehr neugierig, was könnte da drin stehen. Ich hatte mich mit solchen Themen noch nie beschäftigt und schlug das Buch auf. Und es hat mich so fasziniert. Meine ganzen Zellen haben das aufgesogen, dieses Wissen. Und ich durfte das dann auch mit nach Hause nehmen. Und es hat mich selber so überrascht. Ja, und so fing alles an. Und dann habe ich alles, die nächsten 5 Jahre, alles gelesen, was es an Sterbeforschungsbüchern auf dem Markt gab. Elisabeth Kübler-Ross, die ja gemeinsam mit Raimund Moody die Pioniere der Sterbeforschung sind. Und hier in Berlin gibt es sogar einen Sterbeforscher, Bernhard Jacobi, genau. Und ja, es hat mich einfach wahnsinnig fasziniert.
Das ist total interessant, weil das teilen wir dann ganz offenbar, das wusste ich noch nicht. Ich bin auch über Raimund Moody zu dem Thema tatsächlich gekommen, bin völlig fasziniert, habe natürlich auch Elisabeth Kübler-Ross gelesen. Nur habe ich jetzt diesen Faden in dieser Konsequenz, dass es wirklich auch praktisch quasi in meinem Leben einen Raum einnimmt, noch nicht gewagt. Und das ist halt so spannend. Wie ist da für dich dann der weitere Weg gelaufen, von der Theorie in die Praxis?
Ja, nach 5 Jahren, also das war dann 2013, ich habe an einer Körperarbeit teilgenommen und plötzlich war dieser ganz tiefe Wunsch da, jetzt direkt mich mit dem Thema wirklich aktiv zu beschäftigen. Und ich wollte ganz, der tiefe Wunsch ist entstanden, Sterbende zu begleiten und ihre Angehörigen. Und ich konnte das dann im Rikam-Hospiz im stationären Rikam-Hospiz zunächst 3 Jahre lang durfte ich das machen, worüber ich sehr glücklich war. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und habe dann auch einen Ausbildungskurs gemacht zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin unter der Leitung von der Buddhistin Lisa Freund. Und danach habe ich dann die Menschen zu Hause begleitet.
Das machst du ja auch immer noch, ne?
Das mache ich immer noch. Nicht mehr ehrenamtlich, jetzt mache ich es privat. Mhm. Selbstständig,
super.
Genau.
Mhm. Super, super spannend. Wie war das so für dich? Vielleicht mal kurz einen Blick auf das Gesamtthema Tod und Sterben innerhalb der Gesellschaft. Also als du damit angefangen hast, dich damit zum einen zu befassen, aber dann auch tatsächlich in die Sterbebegleitung zu gehen, hast du in deinem Umfeld Menschen gehabt, die darauf reagiert haben in Form von, wieso machst du das? Oder in Form von großartig, erzähl mal. Also wie waren da die Reaktionen?
Also ich würde sagen beides. Mhm. Ja, also ich habe gespürt, dass Menschen mit dem Thema gar nichts zu tun haben wollten. Dann habe ich auch nie wieder mit diesen Menschen darüber gesprochen. Und dann war ich auch überrascht, wie viele Menschen doch auch froh waren, sich mal über dieses Thema unterhalten zu können. Mhm. Was ja leider auch bis zum heutigen Tag nicht so selbstverständlich ist. Mhm. Also ich merke immer noch, dass da sehr viel Angst vorherrscht. Die Menschen verdrängen das Thema immer noch. Worüber ich mich freue, ist, dass ich in der Gesellschaft, also in den Medien, dann doch merke, dass sich was tut. Es gibt wunderbare Dokus, es gibt wunderbare Filme. Es läuft noch, nur noch 6 Tage in der ARD-Mediathek Gott. Kann ich nur jedem Menschen empfehlen. Es geht zwar hier um die Entscheidung, ob der Freitod, der assistierte Freitod genehmigt wird oder nicht, aber dennoch finde ich diese verschiedenen Perspektiven der verschiedenen Menschen, die da was zu sagen haben, unglaublich spannend und jeder darf sich dann über sich selbst, über seinen eigenen Tod überhaupt Gedanken machen. Und das finde ich unheimlich spannend bei diesem Film von Ferdinand von Schirach ist das ja. Genau, und es freut mich so, so sehr auch, dass du jetzt diesen Podcast hier machst und für mich war es eine Hilfe, mich zu informieren, also Wissen zu bekommen, mir Wissen anzueignen. Und so wird es natürlich für die Menschen auch erleichtert, sich damit dann doch vielleicht doch mal auseinanderzusetzen, was ich so sehr wichtig finde.
Absolut. Ich meine, mein Podcast heißt ja Lebenskunst, gesund und bewusst bis zum Schluss. Aber selbst wenn dieses bis zum Schluss nicht mit dabei wäre, ist es halt für ein rundes Leben, für etwas, wo du sagst, ich gestalte mein Leben, ich lebe wirklich jeden Tag, ich koste ihn aus, gehört ja der Tod mit dazu. Das rahmt ja das Ganze ein, zumindest je nachdem, was man für eine Weltanschauung hat, für diese Inkarnation. Und dann geht es wieder weiter und andere denken anders darüber, dann ist es eben das große Finale. Selbst dann bekommt es ein riesengroßes Gewicht, vielleicht sogar noch größer. Wie ist da deine Weltanschauung in diese Richtung? Was ist deine Haltung, dein Gefühl zum Thema Tod, Sterben?
Ja, ich sehe das so ein bisschen wie du. Also für mich ist das in der Tat das Ziel dieses Lebens. Ja? Also für mich stellt der Tod aber kein Ende oder sowas dar. Also wenn ich an Tod und Sterben denke, dann habe ich immer diese liegende 8 vor mir. Ja? Das Zeichen der Unendlichkeit. Und wenn der Körper stirbt, dann wird der Geist geboren. Und daran glaube ich. Mhm. Ja? Und deshalb ist es auch wichtig, sich damit irgendwie zu beschäftigen, um zu verstehen, dass eben nicht alles zu Ende ist. Das schreiben also die ganzen Sterbeforscher, es gibt eigentlich da wenig Widersprüche, also gut wie keine, würde ich mal sagen. Ich habe das für mich so erkannt und das nimmt mir in der Tat auch die Angst vor diesem Thema und vom Tod selbst.
Und dieses Gefühl, dieser Glaube, ich sage sogar auch Gewissheit. Also es gibt so gewisse Sachen, damit kann man sich beschäftigen und trotzdem gibt es halt immer noch so ein Gap, wo man einfach nicht final sagen kann und genau so ist es. Ja, also wir können es nicht zu 100% sagen.
Wir können es nicht sagen.
Das sagt jede Zelle im Körper und auch die eigene Seele, das ist so. Und das braucht man dann auch nicht über richtig und falsch mit anderen zu diskutieren, die dieses Gefühl nicht haben. Für einen ist es so. Und es trägt einen dann auf eine andere Weise durchs Leben. Und ist es bei dir dann auch erwachsen durch die Beschäftigung mit dem Thema? Hast du früher eine andere Haltung dazu gehabt?
Ich würde sagen, ja. Aber es war noch nie so, dass ich, also ich hatte mir früher ein wenig Gedanken darum gemacht. Ja. Ich weiß nur, dass ich nie besonders traurig war. Also ich würde mich nicht als gefühlskalt bezeichnen, aber ich war nie wirklich traurig, wenn ein Mensch gegangen ist. Also irgendwas in mir hat schon gesagt, naja, dem geht's gut oder so, ja. Mhm. Das ist jetzt hier nicht der Weltuntergang. Mhm. Ne? Und natürlich, der Mensch ist weg und die Trauer ist da, selbstverständlich. Eine natürliche Emotion, die dann aber durch solche Gedanken wie, warum passiert das mir oder warum hat er mich jetzt alleine gelassen, in Leid verfallen, was ich sehr schade finde, weil dann wenig Raum für die wirkliche Trauer dann nur noch bleibt. Also das kann ich auch sehr oft beobachten. Aber es ist wirklich so, dass durch die Beschäftigung mit dem Thema, dass ich da hingekommen bin und für mich ist es eben diese Wahrheit, die für mich wahr ist, dass eben nicht alles zu Ende ist und dass etwas bleibt. Ich nenne es immer Essenz, ich liebe dieses Wort, diese Essenz, dass etwas bleibt, die immer da ist, die nie weg war. Also für mich ist es wichtig, mich damit zu beschäftigen. Wie kann ich diese Essenz spüren? Ja? Und da gibt es ja die verschiedensten Methoden, Meditation, Yoga. Für mich eine der wirklich effektivsten Methoden dafür ist der verbundene Atem. den ich regelmäßig praktiziere.
Ja, Folge 10 hier im Podcast mit Maike Nittel, genau, unser beider Atemtherapeutin.
Jawohl. Ja. Und ja, das ist einfach wunderbar. Und da hatte ich schon mal so einen Moment, wo ich eigentlich traurig war, dass ich plötzlich wieder in dieser Welt war, weil es einfach ein wunderschönes Gefühl war. Und für mich ist das dann so, wie ich sterben werde. Mhm. Also das glaube ich einfach. Und ich kann mir das auch nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt.
Da sagst du was ganz Spannendes. Es gab mal eine große Sitzung im verbundenen Atem, der ich auch beiwohnen durfte, bei Dr. Rüdiger Dahlke vor Ort. Und da war tatsächlich eine Dame mit dabei, die auch sagte, sie hat das Gefühl, dieser verbundene Atem bereitet einen aufs Sterben vor. Ja, das ist ja nie so explizit gesagt worden, aber alle saßen drumherum. Ja. Ich meine, das waren immerhin 40 Leute. Ja.
Ja, und genau. Das unterstreiche ich auch. Also ja, ist einfach eine wunderbare Methode. Unter anderem dafür, für vieles andere auch, Immunsystem stärken und so weiter, ist ein anderes Thema. Ja, genau. Und ich bin ein Mensch, ich liebe das Leben. Ich bin sehr lebendig. Ich bin sehr aktiv im Leben. Ich liebe das Leben. Ich liebe Menschen, ich liebe das Leben. Und dennoch, ja, also ich finde, beides ist möglich. Mhm. Sich immer wieder sich dieser Essenz anzunähern, um dann umso schöner ist eigentlich das Leben auch dann, ja, umso wertvoller. Für mich ist das Leben viel wertvoller geworden, seitdem ich mich mit dem Tod beschäftige. Mhm. Es ist wertvoller geworden, ich lebe bewusster. Ich tue mir nicht mehr alles an, so weder an Nahrungsmitteln. Ja, ich gucke genau, was esse ich, was fülle ich in mich hinein und auch an anderen Dingen. Ne? Welche Bücher lese ich? Welche Informationen ziehe ich mir rein? All diese Dinge haben sich bei mir verändert.
Und gesetzt den Fall, es würde jetzt morgen Puff machen und aus welchen Gründen auch immer, es würde dich nicht mehr geben. Was für ein Gefühl ist das aus bei dir?
Also ich frage mich in der Tat ungefähr einmal im Monat, was wäre, wenn morgen alles vorbei wäre oder jetzt gleich. Ja, dann ist es okay. Mhm. Also dann kommen dann auch die Dinge, die ich vielleicht dann jetzt noch machen möchte, kommen dann auch plötzlich zum Vorschein. Dann stelle ich mir die Frage, wie ist es mit meinem Sohn und so? Ja, da sehe ich jetzt auch, toll, der hat einen tollen Weg eingeschlagen, freue ich mich, selbstständig, also selbstständig im Sinne von selbstständig leben, hat sich von mir abgenabelt, finde ich ganz wunderbar, wir haben ein schönes Verhältnis und dann ist es einfach so.
Das ist eine unglaubliche Leichtigkeit, ne? Also ich glaube auch, wenn man dann sich diese Frage regelmäßig stellt, ist es wahrscheinlich auch dann ein toller Test für sich auch, weil wenn dann irgendwie ein Gefühl hochkommt, also wenn ich jetzt gehen würde, dann habe ich dieses eine Gespräch mit der und der Person nicht geführt, dann habe ich diese Erfahrung noch nicht gemacht und vielleicht kommt dann noch das Gefühl von Dringlichkeit hoch, dass man dieses Gespräch tatsächlich führt oder diesen Termin setzt, um etwas in die Tat umzusetzen, was man sich schon seit langem im Herzen wünscht.
Absolut, Isabel, absolut, genau so, ja.
Und dieses Gefühl, ja, ich könnte jetzt gehen, wow.
Ja, es ist in der Tat wow. Ich überrasche mich auch damit selber, muss ich sagen. Also ich stelle mir diese Frage wirklich sehr oft. Und dann lebe ich einfach mein Leben. Ja, und das fühlt sich gut an.
Zum verbundenen Atem nochmal. Ich glaube, das, was es ausmacht, was einen da so auch in Richtung Sterben vorbereiten kann, genauso wie vor einer Geburt, ist ja das Thema Loslassen, was ja bei beiden, beim Sterben und beim Gebären sehr, sehr relevant ist. Ne? Und ich glaube, das ist einfach, dass der Atem hilft einem dabei, loszulassen, in die Leichtigkeit zu gehen und natürlich auch gewisse Bewusstseinszustände durch diesen unglaublichen Sauerstoff natürlich zu erreichen. Thema Loslassen, was ist deine Erfahrung, wenn du Menschen beim Sterben begleitest? Ist das ein Thema, also wo es das eigene Leben loslassen oder womöglich die Verwandten da in irgendeiner Form förderlich oder auch hinderlich sein können?
Absolut. Ja, also das geht ja ums Loslassen. Es geht, also ich glaube, dass das schwierig ist oder so gut wie unmöglich, bewusst über den Verstand die Angst vor dem Sterben zu verlieren. Aber wenn wir begreifen, der Bernhard Jacobi hat es sehr schön auch in seinem ein Buch benannt. Das Buch heißt wie wir die Angst vor dem Sterben überwinden. Und er sagt ganz klar, wenn wir begreifen, dass wir Geist sind, auch Geist sind, dann können wir erst die Angst vor dem Loslassen des Körpers überwinden. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das steuern kann über das Bewusstsein, über den Verstand, sondern man muss wirklich bestimmte Erfahrungen machen, wie beim verbundenen Atem zum Beispiel, vielleicht auch Meditation oder andere schöne Bewegungen, die mit bewusstem Atem zusammengebracht werden. Ja, und bei den Sterbenden ist es in der Tat so, dass die meisten sich dadurch, dass sie sich auch vorher wenig damit beschäftigt haben, sehr schwer tun. Ja, also kann ich beobachten. Und eine wunderbare Übung ist es, die ich dann auch mache. Also meine Aufgabe als sehe ich als Sterbebegleiterin einfach präsent sein, großes, weites Herz zu haben und aufmerksam zu sein. Was könnte der Mensch jetzt brauchen oder was würde ihm gut tun? Und eine wunderbare Methode ist es, um auch mit diesen Menschen Kontakt aufzunehmen, gemeinsam zu atmen in der Tat. Mhm. Ja, im gleichen Rhythmus zu atmen. Mhm. Und das ist eine ganz tiefe, wunderbare Erfahrung. Das ist was ganz Besonderes. Und dann merke ich auch, wie ich in der Tat auch ruhiger werde. Und das ist so ein gemeinsames Miteinander-Schwingen. Und wir wissen ja auch beim Ein- und Ausatmen, wir geben uns gegenseitig etwas und wir bekommen ja auch was dafür. Und es ist ein Geben und Nehmen. Und das fühlt sich unglaublich schön an. Und wir müssen uns vorstellen, ein Mensch, der also nach 24 bis 48 Stunden der Bewegungslosigkeit, ja, und oder Bewusstlosigkeit, Bewegungslosigkeit, ist das so ein Gefühl. Also man kann sich das so vorstellen, wenn wir zum Zahnarzt gehen, die Spritze bekommen und dann dieses Gefühl um den Mund herum haben, ja. Wir können also wir lallen, wir beißen uns irgendwo rauf, plötzlich blutet's, aber wir spüren das nicht mehr. Und so muss man sich das dann vorstellen, wenn man eben in diesem Zustand ist. Nur ist es so, dass wir wissen, nach 2-3 Stunden ist das wieder vorbei. Aber hier ist eben dieses Gefühl, es geht nicht mehr weg bis zum Tod. Und das ist auch, was viele Menschen, was eben diese Angst auslöst. Ja, Panikattacken, Angst, manche Menschen schreien ja auch. Und das rührt daher zurück, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Und weil das Bewusstsein ist ja noch voll da. Die kriegen ja auch alles mit, diese Menschen, ja, in diesem Zustand. Und deshalb, aus diesem Grund auch, finde ich das so wichtig, sich damit vorher zu beschäftigen. Damit man das schon mal gehört hat, darüber gelesen hat, dass sowas sein kann. Und dann kann ich auch ruhiger sein innerlich.
Du sagst gerade, das ist so ein Zeitraum von 24, 48 Stunden, wo dann wirklich quasi es wirklich zu Ende geht, wo es dann auch das Umfeld, die Verwandten, die Pflegekräfte, je nachdem wer daran beteiligt ist und auch du in deiner Aufgabe dort, das wirklich dann auch wissen. So, also jetzt ist es tatsächlich auch in dir.
Nein, jetzt, also das meinte ich jetzt nicht. Okay. Wir können da gleich nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Weil das, was du jetzt angesprochen hast, das kann in der Tat kürzer oder länger dauern. Mhm. Ja, Tage manchmal. Mhm. Wochen. Mhm. Das kann man nicht vorher sagen. Ne? Ich meine eigentlich, gut, diese aktive Sterbephase, natürlich gibt es da bestimmte Zeichen, da kommen wir auch gleich nochmal, wie man das erkennen kann, wenn die eintritt. Gerne. Was ich meinte, ist dieser Zustand des Körpers, dieses Gefühl, was wir verlieren nach 24 bis 48 Stunden in der Regungs- und in der Regungslosigkeit. Mhm. Ja, wir liegen. Und wir können uns nicht mehr bewegen. Mhm. Und das macht bei vielen Menschen diese Angst auch aus, ja. Mhm. Und Panik und wo dann eben, ja, genau. Mhm. Und auch für Angehörige ist es wichtig, dies zu wissen, weil man kann natürlich ganz anders dann mit den Menschen umgehen, ja. Und es gibt wunderschöne Methoden, um Kontakt mit dem Sterbenden aufzunehmen. Denn es ist so, dass das Bedürfnis nach sich ausdrücken, nach Kontakt, das ist genauso noch da. Ja? Und es ist so wichtig, wenn wir diesen Menschen geben können. Und da gibt es eine ganz tolle Methode, die basale Stimulation. Mhm. Und das ist, ja, man also es gibt eine Technik, die ist ganz einfach. Und es gibt ein wunderbares Buch, was ich jedem Menschen empfehlen möchte, Anleitung zum guten Sterben.
Okay, großartig. Ich verlinke alle Buchtipps, die du bereits schon genannt hast und genau, die wahrscheinlich noch kommen werden.
Genau, von Dorothea Mim und Annette Bob. Also Dorothea Mim ist eine buddhistische Palliativschwester. Es ist ein wunderbares Buch, da steht alles drin, was man überhaupt braucht, sich um sich vorzubereiten oder auch um Menschen zu begleiten. Und da gibt es eine DVD, wo man sich das anschauen kann, wie basale Stimulation geht. Und es ist eine wunderbare Technik, um Kontakt mit einem Menschen in dieser Situation aufzunehmen. Viele Menschen scheuen sich dafür und haben auch Angst, weil der Mensch sich äußerlich natürlich verändert hat. Die haben Angst, etwas falsch zu machen. Ja? Aber der Mensch hat weiterhin dieses Bedürfnis. Das müssen wir wissen. Das ist was ganz Wichtiges.
Kannst du das erklären, was basale Stimulation ist, also was du da machst?
Also es sind bestimmte Berührungen. Ne? Wir sprechen gleichzeitig mit dem Menschen, mhm, und sagen, was wir tun. Es, mhm, ist auch wichtig, immer zu sagen, wer ich bin. Ich betrete den Raum. Ich möchte jetzt gerne Kontakt aufnehmen, ich berühre jetzt deine Schultern, ne? Und das sind halt bestimmte ganz einfache Berührungen, die, mhm, in einer bestimmten Abfolge gemacht werden können. Mhm. Und erst nach dieser basalen Stimulation sollte man eigentlich mit dem Waschen oder mit den Pflegen beginnen, weil ansonsten kann es sehr übergriffig sein. Und wir haben ja schon alle mal gehört, dass Menschen dann sich versperren, ja, die Beine zusammenpressen, den Mund nicht aufmachen, weil es ist sehr übergriffig, wenn es einfach so gemacht wird. Mhm. Ja, und es ist leider noch gang und gäbe, einfach auch Personalmangel, Zeitmangel, kennen wir, und ich habe da die große Hoffnung, dass sich da sehr viel tut und auch Menschen sich dieses Wissen aneignen, um dann vielleicht ihre Angehörigen dem das zu geben oder eine Pflegerin holen, einen Pfleger, eine Pflegerin, die das dann so machen auch. Weil das ist in der Tat sehr wichtig und was noch nicht so wirklich respektiert wird, einfach aus Zeitgründen.
Aber dann bleiben wir doch mal gerne bei dem Thema, was du gerade eben auch schon so angesprochen hattest. Was braucht ein Sterbender vielleicht sogar auch in der finalen Phase?
Also ein Sterbender braucht vor allem Geborgenheit, mhm, einen ruhigen, schönen Ort. Wäre schön, wenn man das schon vorher besprochen hätte, wie das sein darf. Ja, er braucht Geborgenheit, er braucht Zuwendung, vielleicht eine schöne Musik, Vorlesen, Berührung, vielleicht sogar beten, wenn der Mensch das gerne gemacht hat, oder meditieren. Ja, und also für mich ist dieser Sterbeprozess ein hochspiritueller Prozess. Da verändern sich plötzlich Dinge und das ist, also ich sage jetzt mal das Beispiel meiner Mutter. Ja, mhm. Meine Mutter hat sich immer selbst als Atheistin bezeichnet und wollte mit der Kirche, hatte sie überhaupt nichts am Hut. Ja. Und sie hat angefangen zu beten. Mhm. Wir haben geguckt, huch, was macht die Mama da? Sie hat angefangen zu beten, ja. Und ja, das kann in dieser Phase kann das alles sein. Es ist interessant zu beobachten. Und ich glaube einfach, das ist wie eine Bewusstseinserweiterung, erfahren wir beim Sterben. Und da liegt, glaube ich, auch die Gnade in diesem Prozess, dass wir als Menschen, dass wir spätestens in diesem Prozess erkennen, dass da etwas ist, eine Essenz, wie ich das gerne nenne, Geist, Bewusstsein, was eben bleibt.
Und ist es das, was man in diesem Moment auch unterstützen kann, zum Beispiel als Familie oder als Sterbebegleiterin? Anstelle von materiellen, physischen Sachen wie Trinken, Essen, also wie relevant ist das noch?
Ja, ist gar nicht mehr relevant. Ne? Ein Sterbender in dieser Phase braucht nichts zu essen. Also wenn er nicht mehr essen möchte, selbstständig, oder danach fragt, danach verlangt, dann sollte man ihm das auch auf keinen Fall geben. Und auch nicht zu trinken. Wichtig ist, dass der Mund feucht gehalten wird. Das würde in der Tat sogar einen großen Schaden anrichten, ja. Denn durch die Austrocknung werden im Gehirn Botenstoffe freigesetzt, die schmerzlindernd wirkend und beruhigend. Und das würde man dadurch dann verhindern. Und das ist eine große Qual für den Menschen. Das muss man wissen. Ja, da wird leider auch noch sehr viel falsch gemacht. Bei dementen Menschen wird eine Magensonde eingesetzt, obwohl sie nicht mehr essen wollen. Und das ist ja nicht so schön. Aber ich habe große Hoffnung, dass mehr und mehr, sich informiert wird und dass dem dann auch nachgegangen wird.
Wie wissen das denn eigentlich das Pflegepersonal darum? Weil ich häufig, also bei meiner Oma war ich nicht ganz live dabei, aber meine Mutter und ich haben uns sehr darüber unterhalten. Also sie hat meine Oma bis zum letzten Atemzug begleitet. Und da war auch so dieser Punkt, so sie muss doch was trinken, sie muss doch was essen. Also ja. wo die eigene Tochter da interveniert hat, weil sie sich das nicht vorstellen konnte, dass die eigene Mutter da irgendwie über 2 Tage oder sowas nichts zu sich nimmt und dass das wahrscheinlich der Grund sein könnte für das Sterben. Und ich weiß auch noch, dass sie mir erzählte, dass sie tatsächlich auch noch eine Suppe bekommen hat, die sie aber überhaupt gar nicht zu sich nehmen konnte.
Ja.
Da scheint es mir dann aber auch so zu sein, dass entweder das Pflegepersonal auch nicht aufgeklärt ist, weil man braucht ja dann den Angehörigen keine Vorwürfe zu machen, wenn die es nicht wissen, dass ein Sterben dann in diesem Prozess nicht aufgehalten werden sollte durch Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr. Nur wenn dann die Pflegekräfte das trotzdem machen, also quasi im Sinne des Verwandten, des Angehörigen arbeiten und nicht im Sinne des Sterbenden, wie sind da deine Erfahrungen? Ist das Aufklärungsthema oder?
Ja, in der Tat. Also Palliativpflegepersonal weiß darum. Ja, aber da gibt es eben noch nicht so viele von. Es muss mehr und mehr ausgebildet werden. Das ist der springende Punkt. Und es ist wirklich noch so, dass sowohl Angehörige als auch Pflegepersonal, die jetzt nicht aus der Palliativpflege kommen, Angst haben, dass der Mensch eben verhungert oder verdurstet. Ja, und das ist aber nicht so. Ja. Und was braucht ein Sterbender denn noch? Ja, wie viel Pflege braucht ein Sterbender? Nein, er braucht nicht mehr viel. Er braucht liebevolle Umsorgung. Das ist das A und O.
Und keine sauberen Zähne.
Nicht unbedingt. Nicht unbedingt.
Ja.
Ja. Und und die Angehörigen, also die, wir haben ja schon über diese finale Phase gesprochen. Ne? Es gibt natürlich ein paar Zeichen, woran man das erkennt. Ne? Der Mensch schläft dann sehr viel, ne? Ist nicht mehr so ansprechbar. Heißt aber nicht, dass er nichts mehr mitbekommt. Im Gegenteil, ja, das Bewusstsein erweitert sich, er bekommt alles mit. Also es ist schön, darauf zu achten, was man spricht. Ne, also man kann mit ihm sprechen, nicht über ihn, solche Geschichten. Und Berührung, Umarmung, liebevoll, was vorsingen, also was der Mensch halt mochte, das so ein bisschen mit einbauen und präsent sein, ja. Und damit man mitbekommt, was könnte ihm jetzt gut tun. Das kriegt man sonst nicht mit, weil das sind ganz, ganz feine Details dann, ja. Und da braucht man sehr viel Achtsamkeit. Genau, und meine Erfahrung ist es, also oder was ich auch jedem ans Herz lege, nicht aus Pflichtbewusstsein irgendetwas tun. Ja, wenn man das nicht kann, was überhaupt nicht schlimm ist, wenn man das noch nicht kann, so nah dran sein, ja, dann einfach auch nicht machen. Also sich nicht da irgendwie zwingen zu irgendwas, weil auch das spürt der Mensch. Wenn man sich dann ekelt oder, ja, dann bitte nicht, bitte nicht. Das ist nicht so gewollt von niemandem. Dann lieber jemanden finden, eine liebe Pflegekraft, wünsche ich mir für mich selber auch, dann, wenn es vielleicht mal soweit ist, die es wirklich dann liebevoll macht. Ja? Das ist der bessere Weg, auf alle Fälle.
Was könnte denn zum Beispiel so ein Unwohlgefühl wie Ekel auslösen bei einem Sterbenden oder beziehungsweise bei einem Angehörigen?
Naja, sagen wir mal so, es gibt bestimmte typische Gerüche natürlich, ne? Wir müssen uns vorstellen, also in dem Buch von der Dorothea Miem, Anleitung zum guten Sterben, wird es auch aus buddhistischer Sicht beschrieben, das Auflösen der Elemente. Das ist auch sehr spannend. Ich gehe jetzt hier nicht weiter drauf ein, weil es würde den Rahmen sprengen. Aber auch mal interessant, sich damit zu beschäftigen. Und immer wenn sich, also das löst sich auf und dann kommt Flüssigkeit vielleicht aus dem Körper oben, unten, ne, aus allen, und das kann natürlich Gerüche auslösen, ganz normal. Dann die Haut verändert sich, es gibt diese typischen Flecken dann, das Blut zieht sich zurück, die Haut verändert sich, es gibt dann dieses blasse Dreieck. Also der Mensch, der sieht wirklich ganz anders aus. Mhm. Ja, meine Mutter, die hat sich total verändert körperlich. Mhm. Ne, aber sie ist trotzdem noch der gleiche Mensch, solange er lebt. Mhm. Und viele Menschen kommen damit nicht klar. Es ist wirklich so. Und dann ist es eben so, ne? Dann, ja, dafür gibt es dann ja Menschen wie mich.
Was macht es, dass du damit so gut klarkommst? Also du erlebst dann ja auch diese ganze, du hast kein Leben mit dieser Person dann verbracht, ja? Du siehst sie dann quasi in diesem Zustand, und ist es eine Faszination? Ist es auch eine Art von Schönheit, die du darin erkennen kannst?
Naja, für mich ist der Mensch ja nicht nur dieser Körper. Das, wenn der Mensch stirbt, dann ist das, was bleibt, ist wirklich nur noch wie eine Hülle. Das habe ich immer wieder, ich habe da so gestaunt, dass es dann wirklich so aussieht, wie eine Hülle nur noch. Und der Mensch an sich ist ja diese Essenz. Ja, das ist ja was ganz anderes. Diese Essenz oder das Bewusstsein, dass die Seele hat sich ja nur für diesen kurzen Zeitraum hier auf der Erde eine Form ausgewählt, unseren Körper. Ja, und je nachdem, wie man ihn gepflegt hat, sage ich mal, so hat man ihn dann. Und zum Schluss gibt man ihn wieder ab, sozusagen. Ne? Mhm. Und das ist wirklich dann nur noch eine Hülle. Und ich sag mal, ich bin ja keine Pflegerin, ne? Also das werde ich auch nicht, weil das nicht meins ist, ne? Und ich bewundere alle Menschen, also die Pfleger und Pflegerinnen, die wirklich bis zum Schluss das liebevoll begleiten, ne? Und dafür sorgen, dass der Mensch sich wohlfühlt. Da verneige ich mich vor, weil das zum Beispiel könnte ich nicht. Mhm. Ja? Aber mich fasziniert einfach dieser Abschnitt. Und ich habe mir in der Tat diese Frage oft gestellt, warum ist das so? Ich habe keinen Anlass gehabt. Ich war weder sterbenskrank, noch in meiner Familie gab es sowas. Ich glaube, es hat was mit der Tiefe des Themas zu tun. Ich glaube, das habe ich aber erst viel später so erkannt für mich. Ich habe jahrelang nicht begriffen, warum mich dieses Thema so fasziniert. Und es muss was mit der Tiefe zu tun haben, und es ist halt unsere größte Grenzerfahrung für uns Menschen nach der Geburt sozusagen. Und ich bin ja im Horoskop Skorpion geboren, und meine Astrologin hat mir ja schon, ja, Ilona hat mir ja schon häufig gesagt, ja, das ist also Skorpion, das hat eben was damit zu tun, mit Transformation, mit Tod und Sterben. Und ich nehme an, dass das alles so ein bisschen zusammenspielt. Und ich liebe einfach so tiefe Themen. Mhm. Ja, und es gibt einfach nichts Tieferes, glaube ich, als das Thema Tod.
Das sehe ich ähnlich tatsächlich. Das ist auch die Faszination bei mir. Und ich denke, da bin ich auch noch lange nicht fertig mit diesem Thema nach diesem Interview. Ich habe wieder ganz viele neue Bücher bekommen, aber auch die praktische Umsetzung, die ich leider bislang noch nicht angehen konnte, eben wegen dieser Corona-Situation. Es ist gerade nicht ganz einfach, eine Ausbildung zu machen. Ja, durch diese verschiedenen Beschränkungen, das ist auch nicht ganz einfach, in dieser Situation dann tatsächlich auch in diesem Kontext zu arbeiten, aufgrund dieser ganzen Sicherungsvorkehrungen, die ja auch Menschen, die dem Tode offiziell ja geweiht sind, trotzdem noch entgegengebracht werden. Also ich stelle mir das so vor, ja, da gibt es auch Unterschiede von Pflegeheim zu Pflegeheim, Hospiz zu Hospiz, aber dass so eine Sterbebegleitung jetzt auch vielfach mit Schutzanzügen, Hygienesprays und eben dann doch nicht dem Erfüllen der letzten kleinen Wünsche vonstatten gehen kann, oder?
Nee, ich glaube nicht. Also es ist gerade schwierig. Ich darf noch in die Einrichtung, aber mit FFP2-Maske. Und ich rechne jeden Tag damit, dass ein Schnelltest gemacht wird. Ist ja was. Oder ja, es wird demnächst auch sein. Aber wenn ich dann drin bin, ist es schon sehr nah. Mhm. Ja, also ich habe natürlich die Maske auf, ja. Aber nee, ich darf, es ist schon noch, ich berühre und ich bin sehr nah. Mhm. Ja, also das tut dem nicht so viel, also das ist nicht schlimm.
Hat ja vielleicht aber auch damit zu tun, dass du selber für dich da, glaube ich, auch bei diesem Thema nicht so panikorientiert bist, sonst würdest du wahrscheinlich diese Aufgabe jetzt gar nicht wahrnehmen. Bei Menschen, deren Immunsystem ja nun wirklich nun überhaupt nicht mehr funktioniert, das ist ja auch Kennzeichen der ganzen Situation.
Richtig.
Wo ich mir hingegen vorstellen kann, dass Menschen, die sehr stark beeindruckt sind von der medialen Berichterstattung und sich hier jede Zahl angucken, wie sich das entwickelt, womöglich vielleicht doch auch Berührungsängste haben können, auch im Pflegekontext, was ich durchaus nachvollziehen kann. Aber natürlich ist sehr, sehr schade ist für die Menschen, die eigentlich gerade jetzt an so einem wichtigen Punkt in ihrem Leben sind, diese Umgebung, diese warmherzige, geborgene Umgebung, von der du auch vorhin gesprochen hast, natürlich besonders brauchen. Und da hoffe ich sehr, dass da das Bewusstsein, was in den Einrichtungen schon da war, auch weiterhin erhalten bleibt und dass bei anderen gegebenenfalls auch mal wieder ein Hebel umgelegt wird und geschaut wird, okay, was braucht's jetzt halt wirklich, ohne irgendjemanden unnötig zu gefährden, aber auf der anderen Seite auch nicht in völlige Isolation. Kälte und Isolation abzudriften und diesen Menschen da sich selbst zu überlassen.
Ja, da hoffe ich auch sehr, dass sich da ein Wandel stattfindet. Denn da ist in der Tat, ist es nicht so schön, was da abgeht, ja, in den Einrichtungen. Also einfach sehr viel Isolation stattfindet. Auch in anderen Ländern. Ich habe ja mal ein paar Jahre in Spanien gelebt. Also ich informiere mich regelmäßig auch, was dort los ist. Und die sind total isoliert. Da darf keiner rein. Und es ist, glaube ich, für alte Menschen ganz, ganz traurig und schlimm.
Ja. Und ich glaube auch für die Angehörigen. Ne?
Und auch für die Angehörigen.
Also da ist ja wirklich diesen Abschluss zu finden, diesen gemeinsamen Abschluss auch zu finden. Also ich glaube, es gibt viele Verwandte, die stellen sich der Situation auch nicht. Nur wenn ich das Bedürfnis halt habe, kann das, glaube ich, für die Trauerphase, fürs Abschließen mit diesem Thema unglaublich heilsam sein. Ja. Als wenn man da darum kämpfen muss, bei seiner Mutter zu sein, bei seinem Opa zu sein, in dieser finalen Situation.
Ja.
Und da sind wir bei einem ja fast schon vorletzten Thema, würde ich sagen, in unserem Gespräch jetzt hier. Wie siehst du denn diese gesellschaftliche Thematik gerade? Also wo wir gerade bei dieser Pandemiesituation sind, glaubst du, dass wenn diese Gesellschaft, und das ist jetzt wirklich eine Suggestivfrage, wo schon durchklingt, wie ich das sehe, merke ich gerade, würde sich diese Gesellschaft mit diesem Thema Tod auf eine produktive Art und Weise, auf eine integrative Art und Weise befassen? Glaubst du, wir hätten diesen Panikmodus in dieser Gesellschaft jetzt gerade so?
Nee, auf keinen Fall.
Das kommt auch sehr direkt.
Auf keinen Fall. Also es ist alles, sowohl die Entscheidungen der Regierung, sowohl das Verhalten der meisten Menschen ist meiner Meinung nach, oder was ich beobachte, davon geprägt von der Angst vorm Tod letztendlich. Das prägt, das ist ja diese Urangst einfach. Ja. Und ich glaube, das kommt noch von den zwei Weltkriegen, ja. Da war das halt ein großes Thema mit dem Tod und das steckt immer noch in uns drin irgendwie. Keiner will was davon wissen. Das ist noch sehr, aber wir dürfen uns jetzt mal darüber erheben, finde ich. Ja, wir dürfen jetzt mal einen anderen Weg einschlagen zu diesem Thema und erkennen, dass das einfach zum Leben dazugehört. Und ja, das wünsche ich mir einfach, ja. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir den Tod wieder als das sehen, was er ist, nämlich ein natürlicher und vorprogrammierter Prozess. Ja, und wir können uns mehr oder weniger dann der Spiritualität widmen oder nicht. Für alle, die ein großes Problem damit haben, den lege ich ans Herz, sich mit der Quantenphysik zu beschäftigen, ja, hochwissenschaftlich. Ja. Hat in meinen Augen das, was ich mir an spirituellen Erkenntnissen erarbeitet habe, bewiesen. Also kann ich nur so sagen, für mich war es so.
Ja.
Und eine wunderbare Form, sich dann wissenschaftlich um diese Themen, die haben auch übers Sterben, schreiben die ganz viel, also die Quantenphysiker, wunderbar.
Ja. Alleine schon das Energieerhaltungsgesetz,
richtig.
Der braucht man fast nicht.
Richtig.
Also alles, was Energie bleibt.
Energie geht nicht weg.
Kann nicht weggehen.
Energie geht nicht weg. Es wird nur transformiert, aber es geht nicht weg.
Ja. Ich glaube, was bei dieser Pandemieangst, glaube ich, das Problem ist, dass es halt so unsichtbar ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also hätte man mir nicht gesagt, es gibt eine Pandemie, ich würde gar nichts merken. Ich kenne keinen Menschen, der in irgendeiner Form erkrankt ist, ich selber auch nicht. und würde auch mein Leben ganz normal weiterleben, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, geht mir genauso.
Ja, also und die Situation, dass ich aber verhindert daran werde, zu leben, das ist schon auch eine Herausforderung, die ich wiederum auch bei anderen erkenne. Also ich habe nichts dagegen, zu Hause zu sein und mich um meine Angelegenheiten zu kümmern. Ich muss auch nicht jedes Jahr mehrfach in ein Urlaubsland fliegen beispielsweise. Mhm. Aber dass ich also quasi gezwungen werde, zu Hause zu bleiben und Dinge nicht zu tun, die mein Leben bereichern könnten. Mhm. Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, da sind viele Menschen bereit tatsächlich, also ihr Leben auf Null runterzufahren, damit sie nicht sterben. Mhm. Was ja auch gar nicht gesagt ist. Also es gibt ja keine Übersterblichkeit, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Ja. Und das ist ja dann auch die Frage, die Art und Weise, wie man stirbt. Also worüber wir gesprochen haben, ist ja jetzt bislang so diese Vorstellung, ja, man ist irgendwie 86 Jahre alt, hatte ein erfülltes Leben, hatten die wenigsten.
Natürlicher Tod, ne?
Genau, ein natürlicher Tod, wo dann auch irgendwann die Verwandten sagen können, okay, es war an der Zeit oder lange Krankheit. Mhm. Diese Thematik wird einem ja suggeriert, es kommt aus dem Nichts und dann bist du tot. Und die Art und Weise, wie du stirbst, ist das Ersticken. Wo ich mir denke, ja gut, aber es gibt so viele Millionen Menschen auf der Welt, die jeden Tag verhungern. Was ist das für ein grässlicher Tod?
Genau.
Es gibt so viele Menschen, die auf der Autobahn sterben, wo sie vorher stundenlang in einem Wagen eingeklemmt waren und innerlich verblutet sind.
Absolut.
Boah, finde ich unangenehm. Also Autofahren ist ja weiterhin absolut in Ordnung. Und auch dieses von der Treppe runterfallen mit einem Genickbruch, das ist alles sehr plötzlich und immer schon Teil des Lebens gewesen. Kann man gut verdrängen. Mhm. Was ist jetzt anders?
Ja. Ja, ich nehme an, also ich weiß es natürlich nicht, ich würde sagen, es hat ganz viel mit Kontrollverlust zu tun, also seitens unserer Regierung, unserer Politiker. Die Angst vor Kontrollverlust, die Angst vor, ja, diese Ohnmacht, ja, also so ohnmächtig zu sein. Und dann wird halt irgendwas entschieden und die Menschen machen mehr oder weniger mit. Na gut, es gibt auch es gibt viele Proteste auch, ne? Das ist jetzt, sieht man auch. Also es gibt so beides, ne? Es gibt die Menschen, die alles runterfahren und bloß nicht und keine Ahnung. Und es gibt die, die gar nichts damit zu tun. Also es sind so zwei krasse Gegensätze eigentlich. Also so dazwischen ist ganz gut, würde ich sagen. Also, aber ja, das ist ein Thema, es ist irgendwie gerade größer als wir, würde ich sagen.
Toll, toll gesagt.
Ja, ganz schwierig, wie gesagt, also wie du auch schon sagtest, bin auch überhaupt kaum davon betroffen, nur eben von den, dass ich eine Maske trage und dass eben, ne, diese ständig ich höre, Abstand halten und diese Geschichten, aber ja, ich möchte glauben und ich denke und ich weiß, ich möchte auch wirklich hoffen können, dass es zu etwas Gutem ist. Unsere Gesellschaft muss sich ja verändern. Also ich war nicht mehr in den letzten Jahren so glücklich mit einigen Dingen, ja, wie ob das unsere Umwelt war. Ich fand es eigentlich ganz schrecklich und war ziemlich oft bedrückt über bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft. Bildungssystem finde ich auch nicht prickelnd. Also es gibt so Punkte, wo ich einfach, also gerade auch der Umgang mit Tod und Sterben, also wo ich echt immer gesagt habe, das finde ich blöd. Ja, und ich habe einfach die Hoffnung, dass jetzt sowas Großes über uns gekommen ist, damit sich eben was ganz stark verändert, um 180 Grad sogar, ja. Und das ist meine Hoffnung und daran glaube ich, genau. Und ich bin total dankbar und demütig, dass ich diesem Prozess beiwohnen darf.
Ja.
Also das finde ich ganz spannend, ehrlich gesagt.
Ja, danke für deine Perspektive darauf. Ja, das dockt sehr an bei mir. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass, wie das immer so ist, das wird zu etwas führen, was uns weiterbringt als Menschheit, als Gesellschaft. Und es war auch nötig. Das sehe ich ähnlich. Das ist aber, glaube ich, auch ein Bewusstseinsprozess. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, vielleicht als Einladung für dich als Hörerin, als Hörer, wenn du jetzt gerade eben auch viel zu Hause bist und womöglich, ich finde das mal ganz lustig bei Eltern, ne, die im Homeoffice arbeiten und ihre Kinder jetzt zu Hause haben, zu sagen, die gewonnene Zeit. Also das ist natürlich nicht so. Aber sollte sich denn dennoch, weil dann trotzdem man Freunde nicht trifft, nicht ins Fitnessstudio geht, die ein oder andere Möglichkeit ergibt, dass man auch Zeit und Muße hat. Warum nicht mal mit dem Thema Sterben auseinandersetzen? Wir haben gerade sehr, sehr viele
unbedingt
Buchtipps hier genannt und auch in das, über die Meditation zum Beispiel ins eigene Innere hineinspüren. Was ist es womöglich? Wie stehe ich zu diesem Thema eigentlich? Was wäre denn, wenn? Ja, und dann genau. Vielleicht diese Phase zu nutzen im Leben, das ein oder andere aufzuräumen, anstatt mit zwei Bier und einer Tüte Chips vor Netflix zu sitzen und das Abend für Abend, was ja durchaus auch ein Weg ist, sich einigermaßen durch diese Zeit zu tragen. Ne? Ja. Und das ist auch mal okay, darum sicher. Geht es nicht. Nur es ist die Frage einfach, kann ich das nutzen für mich? Und ich glaube, es ist eine Einladung, das sehe ich ähnlich wie du, zu einem Bewusstwerdungsprozess. Und den können wir nur alle gemeinsam gestalten und nicht nur vereinzelt. Also diese Form, wer ist stabil, wer geht instabil durch diese Zeit, das kann ich selber entscheiden, ja, wie diese Zeit für mich wird. Und ich kann sie halt auf eine gewisse Art und Weise nutzen. Und das ist so ein Thema, wo ich glaube, das ist mit das Wichtigste, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, Immunsystem stärken, das bringe ich auch immer wieder mit hier rein. Man kann auch sehr vieles für sich tun in diese Richtung. Nur das wirkliche Auseinandersetzen mit dem, worum geht's hier eigentlich gerade? Ja, es geht um Krankheit und es geht um Endzeitstimmung im Prinzip. Richtig. Ja, wie stehe ich denn zu dieser Endzeitstimmung? Mhm. Und welche Rolle möchte ich hier spielen eigentlich, ne? Genau. Auch für mein Umfeld?
Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Das hast du sehr schön jetzt zusammengefasst. Ich schließe mich dem 100%ig an. Und ich wünsche wirklich jedem Menschen, dass er einen Fuß in diese Tür bekommt, einen Draht dahin und sich wirklich auch mit diesem Thema beschäftigt.
Ja.
Es kann sehr bereichernd sein fürs Leben. Ja. Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Mein Leben ist bunt, ist wunderbar, es ist schön.
Ja.
Und es wird auch so bleiben.
Ja.
Bis zum Schluss.
Bis zum Schluss.
Genau.
Großartig. Vielen Dank, Yvonne. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die ich einen meinen Interviewgästen hier stelle. Denn die Frage ist ja, wie stellst du dir dein Lebensende vor? Also jetzt nicht unbedingt das große Finale, sondern für einige Jahre davor. Wer bist du als alte Dame?
Also ich sehe mich mit langen weißen Haaren. Ich arbeite darauf hin. Und ich sehe mich so als Frau, als weise Frau und die gerne auch gefragt wird, ja, und ich sehe mich so ein bisschen, ja, ich sehe mich weiterhin auch mit dem Thema Tod und Sterben, also als Begleiterin für diese Phase. Ich werde einen letzte Wunschewagen haben. Und ein tolles Team, mit dem wir letzte Wünsche erfüllen werden.
Oh, das musst du jetzt noch mal ein bisschen ausführen.
Also ja, das ist so ein Traum von mir. Also ich wünsche mir, letzte Wünsche zu erfüllen. Ja, also ich stelle mir da sowas vor wie, ich würde noch so gerne mal, wenn ein Mensch sagt, ich würde so gerne noch mal meine Füße in den Ostseesand halten. Ja, und dann würde ich das sozusagen mit meinem Team organisieren. Ja, da würde dann eine Pflegeperson mitfahren. Nur für den Fall, dass er Schmerzen hätte oder so, ja. Und dann würden wir da hinfahren. Alles wird, die Familie fährt natürlich mit, ja. Und so stelle ich mir das vor, alles im Einklang. Und dann dieses glückliche Lächeln oder also ich stelle mir das so schön vor, dass wenn der Mensch das dann wirklich machen darf noch, dann dieses Glück zu sehen. Und selbst wenn er dann sterben würde, ja, ich stelle mir das so vor, in dem Stuhl, wo er dann sitzt am Strand und er schläft dann ein. Also das finde ich einfach fantastisch.
Ja.
Und ich wünsche mir dann eben Menschen und Klienten, die das genauso sehen wie ich.
Ja.
Ja, also das würde ich gerne noch umsetzen. Ich werde auf alle Fälle noch eine Ausbildung zur spirituellen Sterbebegleiterin machen. Nicht gleich morgen, aber so in den kommenden Jahren. Und das werde ich dann bis zum Schluss, solange es mir erlaubt ist, machen.
Auch das ist wieder so großartig, ne? Von der Berufung her betrachtet.
Absolut.
Das kannst du eben selber bis zum Schluss machen und dann irgendwann wirst du deinen Stab an jemand anders weitergeben, genau. Den du wahrscheinlich vorher auch schon ausgesucht hast, der dich begleiten darf in dieser letzten Phase.
Genau, ja. Genau. Also das ist wirklich, ich folge da wirklich einem Ruf.
Ja. Ja.
Und ich kann mich dagegen nicht wehren, sozusagen.
Ja. Also sollte mich in den nächsten Jahren irgendwie eine schwere Krankheit ereilen, dann werde ich auf jeden Fall dich anrufen, dich konsultieren,
dass du mich begleitest,
wenn du das machen würdest.
Sehr gerne.
Und ich gehe zwar davon aus, dass es nicht so sein wird, aber man weiß es ja nie. So,
Wir wissen es nicht. Und dann
ist es so und dann will ich auch diese Stunden mit jemandem verbringen, der weiß, damit umzugehen und auch eine gewisse Faszination und Begeisterung aufbringen kann und einen auch durchaus spirituell dadurch begleiten kann. Ne?
Ja.
Und ich finde das großartig, ich finde es auch großartig, dass es diese Möglichkeiten gibt heutzutage der Sterbebegleitung und auch der Hospizbewegung.
Absolut.
Und da ist jetzt aber auch nochmal die Frage, können meine Hörer mit dir Kontakt aufnehmen? Also wenn jetzt beispielsweise die Situation ist, dass die eigene Mutter gerade in der Phase ist zum Beispiel, dass man sich da Unterstützung von dir holt.
Selbstverständlich. Man kann mit mir Kontakt aufnehmen und wir schauen dann, was gewünscht ist, ob ich das leisten kann und wie.
Ja.
Genau, das ist in der Tat möglich. Ja.
Gut, dann verlinke ich deine Kontaktdaten in den Shownotes. Und ich weiß ja auch, dass du mit der Ilona Clemens, die Astrologin, die auch schon vor ein paar Folgen hier zu Gast war im Interview, dass ihr auch gerne mal ein, zwei Mal im Jahr das Seminar anbietet, den Workshop, den Tod ins Leben holen.
Ja.
Da muss jetzt ja auch wieder verschoben werden, ne, wegen Lockdown.
Leider.
Aber wenn ein neuer Termin da ist, dann
gibst du Bescheid. Wurde verschoben, aber aufgehoben ist der nicht. Nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so rum. Und genau, das ist ein Workshop, den ich mit Ilona zusammen, mit der Astrologin, gestalte. Und das macht uns beide wahnsinnig glücklich, dass wir das schon viermal haben wir das jetzt schon umsetzen dürfen. Und das macht uns ganz viel Freude und das werden wir auf alle Fälle weiterhin auch anbieten. Genau.
Ja, ich war selber schon dabei und kann das auch wirklich nur empfehlen. Also sollte da ein neuer Termin rauskommen, sag mir gerne Bescheid.
Gerne.
Ich teile es hier auch dann bei meinen.
Sehr gerne. Ja.
Ja.
Vielen Dank, Isabel.
Ich danke dir, Yvonne. Alles Gute und
Dankeschön.
Ja, bleib so, wie du bist und entwickel dich trotzdem immer weiter.
Großartig, dass du so neugierig warst zu diesem Thema und ich freue mich immer, darüber zu erzählen. Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Ja. Ja, das war das Interview mit Yvonne Gerber. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann kannst du dich schon auf die nächste Folge freuen, denn ich widme den Januar sozusagen dem Thema Tod und Sterben. Und nächste Woche habe ich Alexandra Kosowski im Interview. Sie ist Trauerbegleiterin und ganz frisch auch Bestatterin in Berlin. Und Alexandra hat selbst einen Podcast, den Todcast, bei dem sie mich letztes Jahr zum Thema Ernährung in der Trauer interviewt hat. Und ich selbst habe dieses Interview im Lebenskunst-Podcast ausgestrahlt und zwar in der Folge 29 mit dem Titel »Mit Glücksnahrung stabil durch Lebenskrisen«. Also ich freue mich, wenn du nächste Woche dann zu einem weiteren Tod, Sterben, Lebensende-Thema einschaltest. Folg mir doch bis dahin gerne auf Instagram @isabelbrandau und kommentiere diese Folge unter dem Post zur Folge 37. Und alle Buchempfehlungen, die uns Yvonne genannt hat und natürlich auch die Kontaktdaten zu Yvonne, verlinke ich in den Shownotes auf www.isabelbrandau.de. Und ich hoffe ja sehr, dass du gut ins neue Jahr gestartet bist. Es ist immer noch Lockdown und ein wirkliches Ende derzeit nicht in Sicht. Ich denke, da kann man schon mal wütend werden oder auch einfach die Nerven verlieren. Und wenn das so sein sollte oder du vielleicht überlegst, wie kann ich präventiv dafür sorgen, dass mir das nicht passiert, dann möchte ich dir gerne mein Online-Happy-Leber-Programm ans Herz legen. Ich begleite da wieder eine Gruppe gesundheitsbewusster Menschen eine Woche lang durch eine sanfte Leberreinigung mit grünen Smoothies und Bitterstoffen und Leberwickeln und natürlich auch ganz, ganz viel Wissen über Ernährung und Entgiftung. Und du tust dir in dieser Woche aber auch vor allen Dingen emotional etwas Gutes, denn du kennst ja das Sprichwort, dir ist etwas über die Leber gelaufen oder ist dir etwas über die Leber gelaufen. Und es ist tatsächlich so, dass gerade Emotionen wie Wut und Groll in der Leber festgehalten werden und bei einem Reinigungsprogramm gelöst werden können. Also das kann sehr, sehr hilfreich sein in solchen Zeiten, wo es verständlicherweise dem einen oder anderen nicht so leicht fällt, immer die Haltung zu bewahren und gut gelaunt durchs Leben zu gehen. Wir starten am 29. Januar und der Early-Bird-Tarif geht noch bis zum 19. Januar. Ich freue mich, wenn du dabei bist und alle Infos findest du natürlich auch wieder auf meiner Homepage www.isabelbrandau.de. Und am 22. Januar, auch ein kleiner Reminder noch, findet der interaktive Online-Vertiefungsworkshop zur 34. Podcast-Folge statt, in der ich einen kurzen Überblick über die 12-Uhr-Prinzipien gegeben habe, die die Basis der integralen Medizin von Dr. Rüdiger Dahlke darstellen, bei dem ich derzeit in der Ausbildung bin. Du erfährst in diesem Workshop, wie du mit den Urprinzipien dein Leben erfolgreicher und gesünder gestalten kannst und wo deine persönlichen Entwicklungspotenziale schlummern. Also wenn du beruflich oder privat interessiert bist an Persönlichkeitstests, ja, also diese psychologischen Persönlichkeitstests, vielleicht nicht unbedingt aus den Zeitschriften, sondern tatsächlich etwas, was man auch vom Arbeitgeber häufig angeboten bekommt, wie zum Beispiel die Big Five oder das Reis-Profil oder der Clifton Strength Finder, solche Sachen, dann schau dir bitte eine der Mütter all dieser Modelle doch auch mal an, eben wie die Urprinzipien. Und du siehst, diese Lebenshilfekonzepte, diese Psychotests, die sind so alt wie die Menschheit. Nur sind die Urprinzipien eben nicht allein kognitiv verstehbar, sondern intuitiv und symbolisch erfahrbar. Man findet also schnell und leicht einen Zugang und erkennt recht gut, was einem zu einem runden Leben noch fehlt und wie man dieses Fehlende in sein eigenes Leben integrieren kann, um dieses Leben eben als vollständig zu empfinden. Und das ist ja wohl die wahre Aufgabe für jeden von uns, bis zum Lebensende das Leben rund zu machen, also alles Fehlende zu integrieren. Dann kann man auch leicht loslassen und der Sterbeprozess wird zu einem friedlichen Übergang in eine andere Dimension. Für mich klingt das sehr einleuchtend. Und alle Informationen auch dazu verlinke ich dir in den Shownotes. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit für dich und deine Gesundheit genommen hast. Bleibe gesund und bewusst, deine Isabel.